Das Thema unserer heutigen Predigt heißt, Jahwe hilft. Warum dieses Thema so heißt, da kommen wir nachher drauf. Jahwe hilft. Derzeit wird in vielen KZ-Gedenkstätten aus dem Dritten Reich an den Holocaust unter der Zeit Hitlers gedacht. Ist euch sicher in letzter Zeit auch aufgefallen, dass vermehrt auch in den Medien darunter publik gemacht wird. Auch am ehemaligen KZ Dachau wurde diese Woche eine originalgetreue Nachbildung des gestohlenen Tores, des Eingangstores eingehängt, das ja vor einiger Zeit gestohlen wurde. Und zudem wurde hier in München in der vergangenen Woche das neue NS-Dokumentationszentrum eröffnet. Warum das alles? Damit die Gräuel der Nazi und der damit verbundenen Judenverfolgung in unserem Land niemals in Vergessenheit geraten. Niemals. Und damit sie auch nie wieder wiederholt werden. Wie wichtig für unser Land. Sicherlich ist es euch bekannt, dass es jetzt 70 Jahre her ist. Die Feiern, das beruht sich auf das 70. Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg und womit auch der Holocaust sein Ende nahm. 70 Jahre ist es her. So wurden also am 29. April 1945 endlich auch die KZ-Häftlinge im KZ Dachau von den Truppen der US Army befreit. Was für eine Erlösung für diese Menschen. Das KZ wurde als erstes von allen KZs Deutschlands eröffnet im Jahre 1933. Eine bis heute unbegreiflich furchtbare und schlimme Sache ist da geschehen in unserem Land. Und ich frage mich immer wieder, wie viel Schuld hat Deutschland hier über sich gebracht? Allein an der Ermordung von ca. 6 Millionen jüdischen Menschen. Können wir das jemals begreifen? Auch die nachfolgenden Generationen, wir selber oder meine Generation hat ja nichts damit zu tun. Aber wie wichtig sich dessen immer wieder das zu vergegenwärtigen, was da geschah. Das sollten wir nie vergessen und es ist gut, auch immer wieder vor Gott Buße darüber zu tun. Demütig zu bleiben, auch als Volk. Demütig zu bleiben, auch als Gesellschaft hier in Deutschland. Niemals sollten wir über diese Sache einfach hinwegsehen. 70 Jahre nach dem Holocaust sind wir heute. 70 Jahre nach dem Holocaust. Eine ganz interessante Zahl, auch in Bezug auf unseren heutigen Text. Das ist mir eigentlich erst aufgefallen, als ich mich mit diesem Text beschäftigt hatte. Denn genau 70 Jahre war auch das damalige Südreich Juda in der babylonischen Gefangenschaft. Interessant. Wir sind heute 70 Jahre nach dem Holocaust. Und genau Esra, das Buch Esra fängt an als die 70-jährige Gefangenschaft allmählich zum Ende kam. Und das Buch Esra wurde nach einem Mann namens Esra genannt. Wer war Esra? Esra war ein Schriftgelehrter. Es war schon ein hochgradiger Mann. Ein tiefgehender Mann. Wir finden erst offiziell seinen Namen in Kapitel 7, in Vers 1. Aber auch in Kapitel Vers 10, da wird uns bereits der Vorsatz seines Herzens bekannt gemacht. Wenn ihr mal auf Esra 7, Vers 10 rüberblättern könnt, da sehen wir schon, was diesen Mann bewegt hat und was hier zustande gekommen ist, auch letztendlich durch ihn. Hier heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Das heißt, das ganze Wort Gottes, das es damals gegeben hat, und zu tun. Und in Israel Gesetz und Recht zu lehren, das war sein Herzensvorsatz. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Oh, wie wichtig war das damals. Esra wollte einerseits das Wort Gottes erforschen, es war ihm nicht egal, was da geschrieben stand. Aber es war ihm auch nicht egal, wie er selbst lebte. Er wollte es selbst auch tun. Und indem er beides tat, es erforschte und selbst tat, wollte er auch die anderen unterweisen. Zusätzlich fragen wir uns, was bedeutet eigentlich der Name Esra? Der Name Esra bedeutet, Jahwe hilft. Deswegen auch unser Thema heute, Jahwe hilft, wenn wir ins Buch Esra einsteigen. Jahwe hilft. Und Jahwe wird ja in verschiedenen Bibeln als Herr übersetzt. Die Schlachterübersetzung zum Beispiel, die übersetzt überall da, wo Jahwe stehen sollte, das Wort Herr. Im Grundtext steht hier im Hebräischen Jahwe. Und der Name Esra bedeutet, Jahwe hilft. Wir können auch sagen, der Herr hilft. Und genau das hatte Gott hier im Buch Esra deutlich getan und auch durch Esra letztendlich. Er hatte seinem Volk geholfen und er hatte seinem Volk auch durch Esra geholfen. Eine gute Botschaft für dich und mich, oder nicht? Der Herr hilft. Eine gute Botschaft für dich und für mich. Hilft auch dir der Herr? Du musst das schon jeder mal überlegen. Hilft auch dir der Herr? Ich hoffe, ich kann jeder ein ganz klares Ja geben. Oh ja, der Herr hilft jedem von uns. Ganz gewaltig hilft er dir, ganz sicher. Viel mehr, als du vielleicht jemals erkannt hast, hilft er dir. Du meinst nur immer, ja, wo ist Gott und was tut er überhaupt? Er hilft dir jeden Tag unbegreiflich viel. Wenn er heute seine Hilfe abziehen würde aus deinem Leben, dann wirst du mal sehen, was er alles tut. Er ist jeden Tag da. Er steht dir jeden Tag zur Seite. Er steht jeden Tag für dich ein und er bringt dich jeden Tag weiter. Das ist gewaltig. Und wir wissen aus Jesaja 40, 29, allein daran müsstet ihr jetzt schon ein Ja geben, was wir eingangs gesagt haben. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Ja, ich kann das nicht. Herr, oder der Herr sagt, du kannst es. Ich gebe dir Hilfe. Ich gebe Stärke sogar dem Unvermögenden. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Wie gut ist es, dass wir uns manchmal auch für Aufgaben unvermögend halten? Ja, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja gut, dann wende dich an deinen Herrn. Der wird es dir gelingen lassen. An anderer Stelle sagt er zu Israel und auch zu dir und zu mir, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Ist das kein Gott der Hilfe? Jesaja 41, 13. Wir könnten noch einige andere Stellen aufzählen. Ich möchte es damit belassen. Kommen wir jetzt wieder auf Israel zurück. Und wir fragen uns, wenn wir mal noch kurz nochmals in die heutige Zeit hineinschauen, hilft der Herr auch seinem Volk heute noch? Hilft der Herr Israel auch heute noch? Trotzdem, dass er sein Volk auch durch den furchtbaren Ofen des Holocausts durchgehen ließ. Die Antwort lautet, ja. Ja, Gott hilft auch heute Israel noch, als Ganzes, als seinem ganzen Volk. Wenn er, müssen wir mal überlegen, wenn er Israel bis heute nicht geholfen hätte, würde es dann dieses Volk überhaupt noch geben? Hätte das Volk überleben können? Ja, ich sage auch nein, auf keinen Fall. Es wäre regelrecht ausgerottet worden, allein in diesen 2000 Jahren, jetzt seit der Zeit der Diaspora. Es würde heute nicht mehr existieren, wenn Gott nicht geholfen hätte. Doch wie viel Leid und Elend hatten die jüdischen Menschen bis heute auf sich gezogen? Warum? Weil sie es waren, die den Sohn Gottes ins Kreuz getrieben hatten. Es wurde uns zum Heil, ja? Wir haben es heute Morgen wieder deutlich vor Augen gehalten. Aber sie haben sich daran schuldig gemacht. Vor der Kreuzigung hatten sie noch geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Matthäus 27, 25. Und sicherlich haben sie überhaupt keine Ahnung davon gehabt, was sie damit gesagt haben. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Was war die Folge? Das erleben wir bis heute. 1900 Jahre Diaspora und sie ist bis heute noch nicht vorbei. Zerstreuung auf der ganzen Erde. Antisemitismus auf der ganzen Welt, gehasst unter vielen Völkern, verfolgt. Und auch der Holocaust war ein furchtbarer Teil davon. Dies alles im Gesamtbild war ein Teil der Antwort Gottes auf diesen Ruf, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und es ist noch lange nicht vorbei, liebe Freunde und Geschwister, es ist noch nicht vorbei. Israel muss noch durch ganz schlimme Zeiten hindurch. Die Trübsalzeit, der zweite Teil, gilt vor allen Dingen Israel. Die Drangsal Jakobs, 3,5 Jahre, furchtbare Drangsal für Israel. Und letztendlich wird nur ein Überrest gerettet werden. Mit einem Überrest wird Gott weitermachen. Auch wenn sie so, ihre Zahl so groß wäre wie Sand am Meer oder Sterne im Himmel, wird Gott doch mit einem Überrest nur weitermachen. So sagt es stets in den Propheten. Kommen wir jetzt zurück zum Buche Esra. Wenn wir in das Buch Esra einsteigen, dann befinden wir uns ungefähr im Jahr 538 vor Christus. 538 vor Christus. Aber ich möchte noch ganz kurz auch ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen, denn es ist nicht ganz leicht, sich in dieses Buch hineinzufinden. Ich möchte euch da jetzt auch nicht so einfach überfordern und sagen, ja, ihr wisst ja, um was es hier geht. Nein, das kann man nicht alles so auf einmal wissen. Wir müssen ja wissen, diese 70-jährige Gefangenschaft in Babel ging jetzt langsam zu Ende. Doch wir müssen auch wissen, wie kam es eigentlich dazu. Deswegen erstens die Vorgeschichte, der Abfall von Gott. Die Vorgeschichte, der Abfall von Gott. Sicher wissen alle von uns, dass es einen großen König David gab, dass es Salomo dann gab und Salomo eine endlich große Weisheit hatte. Aber genauso wie Salomos Herz später geteilt war, es war nicht mehr ganz bei Gott, weil er so viele Frauen hatte und dann auch auf sie gehört hat und sich auch zu ihren Göttern hinneigen ließ, wurde sein Herz geteilt. Und genauso wurde auch später sein Reich geteilt, in Nord- und Südreich. Auf der einen Seite war das Südreich mit Juda und Benjamin, auf der anderen Seite waren die anderen 10 Stämme Israels. Und nach der Teilung des Reiches gab es auf beiden Seiten Könige. Ich gehe jetzt nur auf die Seite des Südreichs, auf Juda ein. In Juda gab es insgesamt 20 Könige. Und darunter waren nur 5 Könige, die wirklich dem Herrn gefallen haben. Man spricht auch von sogenannten Erweckungskönigen. 5 Erweckungskönige. Sie hatten getan, was Gott wohlgefiel und hatten das Volk vom Abfall und vom Götzendienst wieder weg und zu Gott hingeführt. Die sind aber immer wieder zwischendrin mal aufgetreten. Eigentlich war die Linie der Königs immer wieder so. Aber wisst ihr, insgesamt ging es auch immer mehr so. Es ging zwar immer wieder hoch durch einzelne Erweckungskönige, aber die Gesamtlinie ging immer mehr nach unten. Da war ein Asa, es war ein Josaphat, es war Joas, Hiskia und auch Josia. Und das waren Erweckungskönige, die für das Volk zum Segen wurden. Doch andere Könige, sie verführten das Volk regelrecht zum Abfall. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Und der letzte dieser schlimmen Könige war der König Zedekia. Das war auch der allerletzte König in Juda. Und von ihm heißt es in 2. Chroniker 36, wer mit aufschlagen möchte, kann das gerne tun. 2. Chroniker müssen wir noch ein bisschen zurückblättern. 2. Chroniker 36, Verse 11 bis 12. Da heißt es, 21 Jahre alt war Zedekia, als er König ward und regierte 11 Jahre lang zu Jerusalem. Vers 12. Und er tat, was in den Augen des Herrn seines Gottes böse war. Und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Munde des Herrn zu ihm redete. Also wir sehen, da war der Prophet Jeremia am Werk. Er hatte hier das Wort Gottes verkündigt. Er hat Gericht angekündigt. Ja, sogar müssen wir uns mal überlegen, der Prophet Jeremia hat mindestens 40 Jahre hier das Volk gewarnt und natürlich die Obersten, auch die Könige. Wenn ihr so weitermacht, dann gibt es mal einen furchtbaren Knall. Dann kommt das Gericht. Er hat davor gewarnt. Weiter lesen wir hier in Vers 13. Dazu war er abtrünnig von dem König Nebukadnezar. Das war der König der Babylonier, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und ward halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er nicht zum Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Vers 14, auch alle Obersten der Priester samt dem Volk vergingen sich schwer nach allen Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte, zu Jerusalem. Und gleichwohl mahnte sie der Herr, der Gott ihrer Väter, unermüdlich durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Also wir sehen das Gesamtbild, es ging jetzt runter bis zum Anschlag. Wenn es einmal so weit gekommen ist, liebe Geschwister, dass keine Heilung, also und somit auch keine Umkehr mehr möglich ist, dass Gott sagt, jetzt ist es vorbei, es ist nichts mehr möglich, ich kann nichts mehr tun mit diesem Volk. Was soll Gott dann tun? Dann ist letztendlich das Gericht die einzigste Maßnahme, die in Kraft treten kann. Dass sein Volk wieder aufwacht, vielleicht auch den Zustand erkennt, wo es hingeraten ist. Vers 17 heißt es dann, da ließ er den König der Chaldäer wieder sie heraufkommen, das war Nebukadnezar, der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder Jünglinge noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte, alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er nach Babel führen. Vers 19, das schockiert uns vielleicht am meisten. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, so dass alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Vers 20, was aber vom Schwert übrig geblieben war, führte er nach Babel hinweg, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, also des Königs von Babel, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Dem König Zedekia, dem wurden dann noch die Augen ausgestochen, und er musste furchtbare Qualen leiden für seine Bosheiten. Juda, also das Südreich, Juda und Benjamin wurden weggeführt, sie wurden verschleppt nach Babel. Sie haben so weit kommen gelassen, keine Umkehr war mehr möglich. Und Gott hat das Gericht eintreffen lassen, das er so lange angekündigt hatte. Im Jahr 606 war die erste Wegführung. Im Jahr 598 war die zweite. Übrigens im Jahr 606 wurde auch zum Beispiel Daniel, von dem auch das Buch Daniel geschrieben steht, der Prophet Daniel, mit nach Babylon verschleppt. Im Jahr 598 war die zweite, da wurde auch Hesekiel mit verschleppt. Im Jahr 596 war die dritte Wegführung oder Deportation, sagt man. Und da wurde dann eben der Tempel niedergebrannt, ausgeräumt und niedergebrannt und Jerusalem zerstört. Der allergrößte Teil des Volkes war nun in Babylon in Gefangenschaft. Schlimme Sache. Unter Fremdherrschaft, unter Frondienst. Habe es auch schon letzten Sonntag gelesen aus Psalm 37, Vers 1. Kriegen wir kleine Eindrücke, was da so geschrieben steht, wo der Psalmist sagt, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. So weit ist es gekommen. Da ist es ihnen wieder eingefallen, wie gut es ihnen in Zion, in Israel, in Jerusalem ging. Und jetzt saßen sie an den Strömen Babels und da flossen ihre Tränen in die Ströme hinein wahrscheinlich, ihr Tränenstrom. Sie weinten, als sie an Zion gedachten. Doch jetzt hatte Buße und Reue wenig Sinn. Natürlich war es gut, wenn sie Buße taten, aber die Gefangenschaft war da und Gott hatte die Zeit dafür festgelegt. Also wenn wir ins Buch Esra einsteigen, befinden wir uns im Jahr 538 vor Christus. Und vielleicht hätte es kaum noch jemand gedacht, vielleicht außer den Propheten, dass jetzt tatsächlich Befreiung kommt. Nach 70 Jahren schwerer Gefangenschaft, nach 70 Jahren Frondienst. Doch wisst ihr, Gott ist treu. Er hatte schon im Voraus angekündigt, die Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Die Vorgeschichte war der Abfall von Gott, und als zweites kommen wir jetzt zu dem Punkt, Gott ist treu. Gott ist treu. Denn im Jahr 536, Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt 538, 536 müsste es gewesen sein, konnten die jüdischen Menschen mit dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem beginnen. Die Gefangenschaft ging also von 606, also wenn wir von der ersten Wegführung ausgehen, bis zum Beginn des Tempelsbaus genau 70 Jahre. 70 Jahre. Und da lesen wir jetzt in Esra 1, Vers 1, wenn wir auf Esra zurückblättern, wo es heißt, im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit erfüllt wurde das durch den Mund Jeremias geredete Wort des Herrn. Das sollte jetzt erfüllt werden. Erweckte der Herr den Geist des Kores, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen ließ. Es wurde also ein Dekret von dem König von Persien hier jetzt hervorgebracht. Aber vielleicht kommt jetzt auch der eine oder andere von euch ein bisschen durcheinander. Warum ist hier jetzt auf einmal die Rede von dem König Kores oder Kyros, wie es ja auch heißt, dem König von Persien? Was hat jetzt der König von Persien mit Babel zu tun? Irgendwas ist jetzt da doch verschoben, oder? Mir ging es zunächst, wo ich zum ersten Mal dieses Buch gelesen habe, so. Aber wir müssen wissen, dass genau ein Jahr, bevor die Gefangenschaft in Babel beendet wurde, da hat es Gott in seiner Macht zugelassen, dass Kyros, der König von Persien, Babylon einnahm, Babylon eroberte. Babylon wurde ein Jahr davor gestürzt, bevor Israel in die Freiheit kam, oder Juda in dem Fall. Somit waren jetzt die gefangenen Juden unter persischer Macht. Sie waren nicht mehr unter babylonischer Macht. Und liebe Freunde und Geschwister, Gott ist treu. Hier sehen wir auch, wie er Mächte und Könige bewegt, um sein Volk wieder aus der Gefangenschaft herauszuholen. Denn das war Gottes Weg, jetzt den König von Persien einzusetzen, um sein Volk aus der Gefangenschaft herauszuholen. Denn wenn Gott etwas sagt, dann wird er es auch ganz genauso erfüllen. Das sind keine Illusionen, die in seinem Wort stehen. Er erfüllt alles ganz genau. Und darauf dürfen auch wir uns verlassen. Felsenfest. Was der Herr sagt, das wird eintreffen. Das wird er auch tun. Hier lesen wir in Vers 1, damit erfüllt würde, was durch den Mund Jeremias geredete Wort des Herrn. Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt. Damit erfüllt wurde das durch den Mund Jeremias geredete Wort des Herrn. Als Jeremia hat es schon 70 Jahre, 80 oder 90 Jahre schon vorher vorausgesagt. Es wird eintreffen, wenn er so weitermacht. Und es wird 70 Jahre dauern. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Nach 70 Jahren Beendigung der Gefangenschaft. Bis heute haben wir auch darin einen exakten Beweis, dass Gott seine Zusagen präzise erfüllt. Wenn jemand schon nicht glauben will, dass die Bibel Wahrheit ist, dann soll er diese Dinge mal nachforschen. Er lässt jetzt den König von Persien Babel erobern, um sein Volk aus der Gefangenschaft herauszuholen. Und wisst ihr, ganz Ähnliches konnte man ja auch damals im Holocaust beobachten. Gott hatte es zugelassen, hier in Dachau nach 12 Jahren, dass der Holocaust beendet wurde. Gott hatte es zugelassen. Er stand darüber. Gott hatte es zugelassen, dass die Herrschaft Hitlers endlich beendet wurde, dass Deutschland durch die Alliierten zerbombt und erobert wurde. Und jetzt wurden die Gefangenen frei. Und dann das hochinteressante Ereignis. Was geschah 3 Jahre danach, nach dem Holocaust. Am 14. und 15. Mai 1948, sicherlich wissen es einige von uns, wurde der Staat Israel ins Leben gerufen. Staatsgründung Israels, 3 Jahre später, nach dem Holocaust, wo man gedacht hat, das ist die Endlösung der Juden. Nein, das war sie nicht. Gott hat sein Volk herausgeholt aus dem Feuerofen. Er hat Deutschland erobern und besiegen lassen, dass es so weit gekommen ist. Gott, der Herr, hat es geschenkt, trotz allem Judenhass, der da ist, trotz aller Judenverfolgung, dass der Staat Israel bis heute wieder offiziell existiert. Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Er hat es nicht zugelassen, dass sein Volk ausgelöscht wird. Doch auch mit der Staatsgründung Israels, wenn wir uns da kurz hineindenken, da hat Gott wiederum eine neue Zeitepoche eingeleitet. Was ist denn, wenn Israel grünt, wenn wir immer wieder von Israel in den Medien hören? Was ist, wenn Israel immer mehr in der Weltbühne auf dem Fokus steht? Was ist dann? Was heißt das für uns? Was heißt das für die Gemeinde? Der Herr Jesus sagt, am Feigenbaum aber landet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merket ihr, dass der Sommer nahe ist. Merket ihr, wenn Israel mehr im Fokus steht, wenn sich so vieles um Israel dreht in der Welt, wie es auch immer dastehen mag, und es immer mehr emporkommt, immer mehr grünt, so merke, der Sommer ist nahe. Der Herr kommt bald. Er wird seine Gemeinde nach Hause holen. Freust du dich schon? Bist du bereit, deinem Herrn zu begegnen? Er ist treu und er wird dich nach Hause bringen. Genauso wie er Israel nach Hause gebracht hat. Aus Babylon und auch aus dem Holocaust. Viele Juden müssen noch begreifen, ihr Platz ist in Israel. Aber Netanjahu hat ja erst vor einem halben Jahr oder nicht mal so lange aufgerufen. Auch die französischen Juden. Wenn dort so viel Antisemitismus herrscht, kommt, kommt alle nach Israel. Wir erwarten euch. Und so wird es auch eines Tages hier mit den Juden in Deutschland gehen. Sie werden gerufen werden und sie müssen alle nach Israel kommen. Der Sommer ist nahe. Das heißt, der Herr wird seine Gemeinde bald zu sich holen. Und er wird sich auch weiterhin zu Israel stellen, wenn Israel ihn auch noch nicht erkannt hat. Er sagt, bedenke solches, Jakob, und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich geschaffen, dass du mein Knecht seiest. O Israel, vergiss meiner nicht. Jesaja 44, 21. Ja, Gott erfüllt seinen Plan und erfüllt seinen Plan mit der Gemeinde, aber auch erneut mit Israel. Gilt das nicht auch für dein und für mein Leben? Erfüllt Gott auch seinen Plan in deinem und meinem Leben? Ich habe wieder neu darüber gestaunt am Gemeinschaftstag in Erlangen. Da wurde eine Andacht aus Psalm 139 gehalten. Ein ganz bekannter Psalm. Und wisst ihr, was dort in Vers 16 steht? Deine Augen, heißt es dort, also Gottes Augen, sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner war. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Solche Aussagen sollten uns in eine tiefe und vertraute Beziehung zu Gott bringen. Es waren alle Tage schon in ein Buch geschrieben, sagt der Psalmist, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner war. Bei Gott ist schon alles festgehalten. Er weiß alles schon, wie es kommen wird. Kannst du das begreifen, dass bei Gott die nächsten Tage und Jahre schon geschrieben sind, obwohl wir sie noch gar nicht durchlebt haben? Das ist uns zu groß, auch zu wunderbar. Und doch erkennen wir, dass unser Herr und Gott immer um alles Bescheid weiß, dass sogar schriftlich alles festgelegt ist. Ähnlich bringt es auch der Liedtext von Manfred Siebald zum Ausdruck. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Er sagt, nie tiefer als in Gottes Hand. Nie länger als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Wie gewaltig. Gott hat alles in seiner Hand und er fängt dich immer wieder auf. Er lässt dich nicht fallen. Wenn wir das nur öfters begreifen und erfassen würden, im Glauben. Allerdings heißt dies auch nicht, wie manche meinen, dass wir nur Marionetten sind und ja, alles wäre ja schon vorherbestimmt und wir können dann quasi ja gar nicht manchen Dingen entweichen. Das ist so auch nicht gedacht, auch nicht so gemeint. Denn unser himmlischer Vater hat jedem von uns, dir und mir, einen völlig freien Willen gegeben. Du darfst dich heute entscheiden, wie du wandeln möchtest. Hoffentlich heute im Geist. Ich hoffe auch morgen und alle Zeit, aber vielleicht entscheidest du dich auch morgen einfach im Fleisch zu wandeln. Ah, heute schön fromm im Gottesdienst und morgen ist was ganz anderes dran. Hoffentlich nicht. Wir hoffen das nicht. Doch wisst ihr, alles ist möglich. Heute kannst du dich für die Nachfolge Jesu entscheiden. Kannst dich ihm ganz hingeben. Und was tust du morgen? Das ist deine Entscheidung. Ich hoffe, du möchtest morgen dem Herrn genauso nachfolgen. Aber auch der Leonards Kinder hat gesagt, uns geht es gut in den USA, auch als Familie. Wir wissen uns vom Herrn durchgetragen. Aber er hat auch gesagt, wisst ihr, auch ich muss mich jeden Tag neu für den Herrn entscheiden. Jeden Tag muss ich mir überlegen, möchte ich dem Herrn auch heute nachfolgen? Jeden Tag die Entscheidung neu treffen. Das ist dein Wille, den Gott will. Er will dein Herz, er will deine Freiwilligkeit. Er wird dich nie dazu zwingen. Natürlich wäre es pure Heuchlerei, wenn wir heute fromm im Gottesdienst werden und morgen würden wir uns für etwas ganz anderes entscheiden. Dann wären wir Schauspieler. Die Bibel sagt, zu solchen Leuten sind Heuchler, die im Gottesdienst fromm sind und sonst was ganz anderes tun. Möge dies keiner von uns sein. Im Gegenteil, lassen wir uns immer mehr zu echtem, aufrichtigem, wahrhaftigem, transparentem Christsein hinführen. Dazu dienen auch Jüngerschaftskurse, dazu dient Bibelstudium, dazu dienen Predigten. Und auch die Gemeinschaft unter Christen. Wir brauchen einander, wir müssen einander fordern, wir sollen einander durchtragen, einander auch belehren im Worte Gottes. Da möchte uns Gott hinbringen. Sein Wort spricht uns ja in allen Lebensbereichen an. Wir sind nie fertig, auch nie mit der Heiligung. Wir sind nie fertig, um uns auch verändern und umzugestalten lassen, bis dass er kommt. Doch ich möchte euch an dieser Stelle auch fragen, warum hat Gott der Herr sein Volk damals in die Gefangenschaft geschickt? Wir haben es ja schon ein ganzes Stück weit gesehen. Aber die Antwort lautet prinzipiell, weil sie nicht mehr auf Gott gehört hatten. Ja, sie haben sogar seine Propheten verlacht und verspottet. Das ist ganz schlimm. Sie sind weit von Gott abgedriftet. Und wisst ihr, ein Abdriften, das geschieht allermeist nicht so von heute auf morgen. Und das ist ein schleichender Prozess. Ja, lass mir da ein Stück wegfallen, lass mir dort ein Stück wegfallen, brauche ich die stille Zeit nicht mehr, brauche nicht mehr so viel beten, brauche auch nicht mehr sein Wort. Ich habe ja schon einmal die Bibel gelesen, das reicht. Ich weiß schon alles, meint man, aber man wird nie alles wissen. Und auf einmal ist man wo ganz woanders. Man steht eigentlich neben der Spur. Man ist nicht mehr in der Spur, wo uns Jesus haben will, sondern seinen Fußstapfen folgen. Und das ist schlimm. Eine ganz schlimme Sache, wenn man auf einmal auch davon überführt wird. Auch mir ging es schon mal so, dass ich gesagt habe, ich bin nicht mehr da, wo mich der Herr haben will. Ich muss aufpassen. Es geht schleichend. Es ist ein schleichender Prozess. Es ist gut, wenn man wieder wachgerüttelt wird, wieder zurückkommt in die Spuren Jesu, in den Gehorsam. Und dass keiner denkt, er würde darüber stehen. Gott hat vielfach gewarnt. Und das Volk Israel hätte es eigentlich unbedingt wissen müssen. Denn der Bund des Gesetzes war ja damals noch in Kraft, den sie damals schon mit Mose geschlossen hatten. Viele, mindestens 1000 Jahre vorher. Und Mose hat es vor seinem Ableben dem Volk nochmals eindringlich gesagt, das wurde ja auch in 5. Mose schriftlich fixiert. Ihr könnt euch entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden für Segen oder für Fluch. Ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr Segen wollt, dann müsst ihr gehorsam sein. Doch wenn ihr ungehorsam seid, dann werdet ihr Fluch ernten. Gott hat vielfach gewarnt. Doch als dies nicht mehr geholfen hatte, dann hatte Gott sein Volk in die Gefangenschaft laufen lassen. Aber bedenken wir, Israel war immer noch sein Volk. Er hat es auch in der Gefangenschaft begleitet. Gott hatte sein Volk auch in der Gefangenschaft noch geliebt. Das war keine Frage. Auch selbst der Herr Jesus hatte sein Volk noch geliebt, als er sah, dass er von seinem Volk nicht angenommen worden ist. Er liebte auch sein Volk, als er vor Jerusalem stand und er sah, was alles auf Jerusalem zukommen wird, und er hat geweint um Jerusalem. Warum hat er geweint? Weil er sein Volk liebte. Israel ist auch heute noch Gottes geliebtes Volk. Doch Gott hat es immer noch beiseite gesetzt. Es steht immer noch in der Ecke. Es ist noch nicht als Heilskörper wieder eingesetzt. Aber er bereitet es vor. Doch das Tragische dabei ist, wenn auch Israel heute sein Volk ist, dass jeder jüdische Mensch, der heute nicht zum Glauben an den Jesus kommt, genauso verloren geht wie jeder andere auch. Sie haben keinen Vorzug. Als Einzelperson nicht. Und auch wenn du und ich, wenn wir auf uns wieder zu sprechen kommen, verkehrte Dinge tun, sei dir gewiss, du wirst immer Kind Gottes bleiben. Doch wir werden Gott mit unserem Wandel letztendlich keine Ehre machen. Und wenn wir verkehrte Dinge tun, dann wird uns auch irgendwo die Freude im Herrn verloren gehen. Wir werden seinen Geist betrüben. Und letztendlich müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Wir sind zwar nicht mehr im Bunde des Gesetzes, dennoch macht Gott uns verantwortlich für unser Handeln. Und wir wissen, dass Gott uns auch in seiner Liebe durchaus in Erziehung nehmen kann. Doch das Wunderbare, was Gott dir und mir zusagt, das ist seine unauflösbare Treue. Gott wird immer treu sein, er wird immer derselbe bleiben. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Und genau das sehen wir auch hier anhand von Israel. Kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens die Vorgeschichte, der Abfall von Gott. Zweitens, Gott ist treu. Und drittens, Gott bewegt die Herzen. Gott bewegt die Herzen. Es gibt ja nicht wenige Kinder Gottes, die sagen, ja, vielleicht sind auch welche unter uns, die sagen oder denken zumindest, was nützt schon mein kleines Gebet? Oder warum soll ich in den Gebetsabend gehen und womöglich für die Obrigkeit beten? Oder warum soll ich das im stillen Kämmerlein tun? Warum soll ich für den deutschen Außenminister beten? Macht Steinmeier etwas anderes, wenn ich für ihn bete? Oder warum soll ich für den Innenminister beten? Oder warum soll ich für eine Bundeskanzlerin beten oder für einen Bundespräsidenten? Oder warum soll ich für den Oberbürgermeister hier in München beten? Macht er dann etwas anderes, wenn ich für ihn bete? Ach, das ist so eine leidige Sache, eine Zeitverschwendung. Ja, manche Kinder Gottes, die wollen es nicht einmal glauben, dass Gott ihre Gebete dazu gebrauchen könnte, um die Herzen der Regierenden zu bewegen. Doch was denkt ihr? Wie sehr die jüdischen Menschen in der Gefangenschaft zu Gott gefleht haben, dass sie wieder aus der Gefangenschaft herauskommen möge und dass Gott ihnen wieder den Weg frei macht durch entsprechende Regenten. Hat Gott geantwortet? Mein Gottes Plan war schon vorher klar, aber er hat sicherlich auch die Gebete Israels gebraucht. Und deswegen lesen wir hier auch in Esra 1, dass Gott den persischen König hier dazu gebraucht hat. Und hier heißt es, der Herr erweckte den Geist des Kores, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich ausrufen und schriftlich bekannt machen ließ. Also hier ganz klare Antwort. Wer erweckte den Geist des Königs von Persien? Es war Gott. Gott selbst hat es getan, niemand sonst. Und merken wir uns an dieser Stelle, Menschen müssen nicht gläubig sein, um von Gott benutzt zu werden. Auch Regenten müssen nicht gläubig sein, um von Gott benutzt zu werden. Ob das ein Oberbürgermeister ist, ob das ein Minister ist, oder ob das der Bundeskanzler ist, oder der Bundespräsident, oder sonst irgendjemand. Diese Leute müssen nicht gläubig sein, um von Gott benutzt zu werden. Denn Gott kann die Herzen der Regenten oder auch der Menschen lenken wie Wasserbäche, wenn er es nur will. Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er es will. Und was gebraucht Gott dazu? Er braucht dein und mein kleines Gebet. Wir haben es vorletzt gehabt in der Predigt. Senfkornglaube. Wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Berge sagen, weiche und geh dorthin. Wenn du es glaubst, dass Gott deine Gebete gebraucht, auch für die Obrigkeit, für den Bürgermeister oder für irgendjemand, der auch in der Stadt vorsteht oder für andere Menschen, so wird Gott dein Gebet und deinen Senfkornglauben dazu gebrauchen. Wie Gott das immer genau macht, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß, dass er seinen Geist dazu gebraucht, aber auch Menschen. Doch Gott kann dies tun und er möchte dazu dein und mein Gebet gebrauchen. Es hat einmal jemand gesagt, Gott kann auch einen krummen Stock für einen geraden Schlag gebrauchen. Und ganz genauso war es beim König von Persien. Dieser König hatte Gott anerkannt, sein Herz wurde erweckt und er ließ in seinem ganzen König ausrufen und schriftlich bekannt geben, so spricht Kores, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Dieser König hatte es erkannt, durch Gottes Gnade, dass alles von Gott kommt. Zumindest spricht er hier von dem Herrn, dem Gott des Himmels. Und dass ihm dieser Gott befohlen hatte, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem. Das heißt, Gott hatte es ihm deutlich gemacht, dass in Jerusalem wieder der Tempel aufgerichtet werden soll. Und sicherlich hatte dieser König auch großes Interesse am jüdischen Volk. Und natürlich konnte er auch überall herumfragen bei den Gefangenen, ja, wie war das damals, wo ihr in Israel wart und wo ihr ausgezogen seid und wie war damals euer Gottesdienst und so weiter. Doch wisst ihr, das Herz dieses Perserkönigs, es war nicht nur ein wenig offen für die Sache Gottes. Dass er gedacht hat, ach, gewähre ich den Juden jetzt halt mal ein bisschen Freiheit und sollen mal ein paar hingehen und da mal anfangen, diesem Gott ein Haus zu bauen. Sollen sie doch hingehen und das Haus aufrichten, wenn sie wollen, und wenn sie nicht wollen, dann sollen sie halt hier bleiben. Nein, so hat dieser König nicht gedacht. Ganz im Gegenteil, dieser König gab höchste Verordnungen. Er hatte einen Erlass bzw. ein Edikt herausgegeben. Wir lesen hier ab Vers 3. Er sagte, wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf gen Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott zu Jerusalem. Vers 4, und wer noch übrig ist an allen Orten, wo er als Fremdling weilt, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold und Farnis und Vieh, nebst freiwilligen Gaben für das Haus Gottes zu Jerusalem. Es ging also diesem König nicht nur darum, Hauptsache die Juden, die gehen jetzt wieder nach Jerusalem und was sie da machen, ist ihm egal. Nein, sondern es sollte sogar reichlich Material dazu gegeben werden. Aus Pflicht und auch freiwillig. Gold, Silber und Güter sollen gesammelt werden. Und wir lesen dann später in Vers 7 und 8, dieser König wusste auch ganz genau, dass hier in Babylon, was ja jetzt in der persischen Herrschaft war, die ganzen Tempelschätze waren. Und was hat er getan? Wir lesen es in Vers 7 und 8, er hat alles mitgegeben. Es war ja alles aufgezeichnet, alles schriftlich fixiert und es wurde alles herausgegeben, alle Stücke. Wir haben in Vers 11 gelesen, es waren insgesamt 5400 Gerätschaften, aus Gold und Silber. Unbegreiflich, was da überhaupt für eine Karawane dann nach Jerusalem gezogen ist. Ein Ausleger sagt, es müssen ungefähr 1500 Kilometer gewesen sein. Können Sie das vorstellen? Das ist gewaltig. Gott bewegt die Herzen. Er hat das Herz des Königs von Persien bewegt. Wessen Herz hat er noch bewegt? Er hat auch viele Herzen in seinem eigenen Volk bewegt. Denn zuerst gingen nicht alle Juden mit, sondern es heißt hier in Vers 5, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten und alle, deren Geist Gott erweckte. Es waren also nicht alle, nur deren Geist von Gott erweckt wurde, um hinaufzuziehen, das Haus des Herrn, welches zu Jerusalem ist, zu bauen. Gott erweckte die Herzen und alle, die erweckt wurden, die zogen hinauf nach Jerusalem. Frage: Glauben auch wir, glaubst du, dass Gott auch heute noch Herzen für seine Sache bewegen und erwecken kann? Glauben wir das? Auf unserem Gebetsblatt am Gebetsabend, da haben wir unter anderem auch immer dieses Anliegen drauf, das wurde ja nie gestrichen, Erweckung, dass der Herr Erweckung schenken möge. Ist das nicht übertrieben? Das hört sich so schwarmgeistig an, oh, Erweckung, es muss Erweckung geschehen. Sollen wir für Erweckung beten? Oh, ganz bestimmt. Denn Gott will und kann auch heute noch Erweckung schenken. Wenn du es nur glaubst und du im Gebet dafür einstehst. Die Antwort heißt ja, Gott kann und will auch heute noch Erweckung schenken. Er kann auch heute noch Herzen lenken, öffnen und erwecken. Bitte ihn täglich darum. Bitte ihn täglich um geistliche Erweckung. Bitte ihn aber zuerst, dass er bei dir ganz persönlich damit anfängt. In deinem Herzen. Und dann bitte für andere. Liebe Freunde und Geschwister, wir brauchen Erweckung. Warum? Damit wir nicht einschlafen. Vielleicht schläfst du heute Morgen teilweise im Gottesdienst, aber wenn du sonst auch schläfst für die geistliche Sache, dann ist ein Problem da. Damit wir nicht einschlafen, darum brauchen wir Erweckung, damit die Sache Gottes wachsen kann. Erweckung hat auch mit Ermutigung zu tun. Es hat mit Bekehrungen zu tun. Es hat mit geistlichem Leben zu tun. Wer erweckt ist, der hat auch schließlich Hunger nach Gottes Wort. Er sehnt sich nach Gemeinde und Gemeinschaft. Er möchte dem Herrn dienen. Er sucht den Willen Gottes und möchte sich einsetzen für die Sache Gottes. Das ist Erweckung. Erstaunlicherweise lesen wir hier in Vers 6, und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände, also denjenigen, die hinausgegangen sind, mit silbernen und goldenen Geräten, mit Farnis, das waren Güter, und Vieh und Kleinodien, außer dem, was sie freiwillig gaben. Ihre Nachbarn, sie waren auch so ergriffen von der Erweckung dieser Herzen, und dass die jetzt tatsächlich nach Israel gehen wollen, nach Jerusalem, dort den Tempel aufrichten. Oh, denen gibt man was mit auf die Reise. Was haben wir noch? Was können wir mitgeben? Oh, nicht die billigsten Sachen. Gold, Silber, Güter, Vieh, Kleinodien. Und all diese Dinge, die sie freiwillig gaben. Das Herz hatte sie dazu getrieben. Erweckung war da. Auch die Nachbarn, sie waren ermutigt und wollten, dass Gottes Werk zustande kommt. Und liebe Geschwister, wo Erweckung ist, da geschieht Aufbauung. Wo Erweckung ist, da sind brennende Herzen. Wo Erweckung ist, da ist Freiwilligkeit da. Da heißt es nicht, ach, muss ich heute das wieder tun? Ach, heute wieder Gemeinde? Oh, noch Abendmahl? Oh, das ist mir ganz daneben. Immer Gemeinde, immer Gott dienen. Oh. Oder das dann heißt, ach, immer ich. Nein, das ist keine Erweckung. Das ist Schlafzustand, das ist ein Gräuel vor Gott. Wo Erweckung ist, da ist ein Brennen im Herzen. Wo Erweckung ist, da kommt man gerne unter Gottes Wort. Wo Erweckung ist, gibt man sich gerne Gott hin. Wo Erweckung ist, da werden andere entfacht. Da ist Freude und Dienstbereitschaft. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser Thema ging heute aus dem Namen Esra hervor, und zwar Jahwe hilft. Nimm das mit in deinen Alltag und prüfe mal, ob Gott dir nicht beständig hilft. Hierbei hatten wir uns den Abfall von Gott und das Gericht angesehen. Wir hatten uns auch Gottes Treue angesehen und wir hatten uns vor Augen gehalten, dass Gott die Herzen bewegt. Lies mal für dich zu Hause Kapitel 2 durch, bis zum nächsten Mal, wie viele Herzen hier Gott bewegt hatte. Du wirst darüber staunen. Und lernen wir hierin, nicht von Gott abzudriften. Mach nicht dieselben Fehler, wie es Israel getan hatte. Bewahre ein demütiges Herz, ein gläubiges Herz, ein williges Herz vor Gott. Lerne, Gott treu zu sein. Denn er ist auch treu. Und lassen wir wieder neu unsere Herzen von ihm erwecken, zu seinem Preis und zu seiner Ehre. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, für dein wunderbares Wort. Wir können hineinschauen, wo wir wollen. Du sprichst uns an allen Stellen an. Wir danken dir auch sehr für das Buch Esra. Wir danken dir alle für alle Begebenheiten, die wir auch hierin sehen dürfen. Aber vor allen Dingen, Herr, auch hast du uns diese Dinge gegeben, um selbst davon zu lernen. O Herr, dass wir persönlich oder auch als Gemeinde nicht dieselben Fehler machen wie Israel. Vielleicht sieht man äußerlich oft den Abfall gar nicht so sehr, was sich alles bewegt. Aber du, Herr, siehst, was sich auch im Verborgenen bewegt. Du, Herr, siehst, wer am Abdriften ist. Du siehst aber auch, Herr, wer ein brennendes Herz für dich hat, wer dir dienen will oder wer vielleicht auch müde geworden ist. Da bitten wir, Herr, dass du wieder neue Kraft gibst, dass du, Herr, neue Erweckung schenkst, dass du neue Freude schenkst und dass wir, Herr, deine Größe immer wieder schauen dürfen, auch im Alltag, wo du uns helfen möchtest, wo du uns durchträgst und du uns auch buchstäblich immer wieder hilfst. Lass uns das alles, Herr, was wir tun und was wir tun dürfen, Herr, von deiner Warte her betrachten. Und so danken wir dir und preisen dich, Herr, für dein Wort, für deine Treue, für deine Liebe zu jedem von uns. Und dass du uns, Herr, an dein ewiges Ziel bringen wirst. Hilf uns, Herr, dass es gut geschehen darf. In deinem Namen. Amen.